Hallo Welt! Das Thema der Woche, Presseschau Mai 2018. Frauen in Battlefield 5. Sex und Liebe. Manfred Spitzer. Soundtracks, Zombies und die Magie eines Zuglevels. Aus all den spannenden Artikeln dieses Monats haben wir 6 Schmankerl herausgesucht und mitgebracht. Das ist der Pixeldiskurs Podcast Episode 96 mit
Sophie Böhmer
und Stefan Heinrich Simond. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Es ist mal wieder Sonntag und somit der Pixeldiskurs-Podcast für euch da, live und in Farbe.
Yay, Podcast!
So wie ich sehe, du bist in Anbetracht deiner Pollenallergie in bester Stimmung für eine Podcast-Aufnahme.
Ja, absolut. Das ist auch, also Allergie ist sowieso das Beste, um einen Podcast aufzunehmen. So alles inklusive Niesen, Schniefen, Husten, alles mit dabei.
Ja, Bauchschmerzen gehen auch ganz gut.
Ja gut, die habe ich jetzt glücklicherweise nicht. Die sind ja auch nicht unbedingt hörbar.
Aber hatte ich tatsächlich. Ja, das kommt drauf an, wie schlimm sie sind.
Stefan, alles okay? Ja, ja.
Nee, ich bin tatsächlich. Ich podcaste sehr ungern, wenn ich krank bin. Und deshalb lasse ich dann im Zweifelsfall lieber ausfallen. Weil dann sitze ich da und bin. Gut, bei Allergien ist natürlich was anderes. Ne? Kannst du mich dann nicht ausfallen lassen.
Eben, das ist ja jetzt leider schon seit April so. Muss ich da ja schon mit kämpfen.
Ich hoffe, Sophie, du wirst diesen Kampf gewinnen.
Mal sehen. Vielleicht ist es dieses Jahr auch das Jahr, wo ich aufgebe.
Ich ergebe mich einfach der Allergie und lege mich in ein Pollenfeld.
Ja, ich reibe mein Gesicht einfach jeden Morgen in so einer Wiese.
Ich habe es aufgegeben. Es ist aber auch so Eigenimmunisierung dann, ne?
Ja, da muss man, glaube ich, schon, da muss man schon nach härteren Mitteln greifen, glaube ich, damit das wirklich funktioniert. Und wenn man nicht einfach nur irgendwann nach Luft schnappend in der Wiese liegt, weil einfach alles zugeschwollen ist.
Ein schönes Pollenmüsli zum Frühstück. Sophie, ich spiele gerade Detroit. Become Human.
Ja, cool. Das ist ja jetzt gerade erst rausgekommen.
Ja, wir haben einen Rezensionscode bekommen von Sony. Und ich bin jetzt eifrig dabei, mich in das Spiel einzufinden, beziehungsweise es durchzuspielen. Ich kann es schlecht abschätzen, wie weit ich bin, aber ich habe auf jeden Fall schon einige Stunden auf dem Buckel.
Oh wow, okay.
Und es fühlt sich so an, als würde es langsam, aber sicher, also ich sag mal so, dass die Fallhöhe der Figuren wird immer höher, ja. Also wenn sie versagen, weißt du, was mit Fallhöhe gemeint ist?
Nee. Springen die irgendwo runter im Spiel?
Nein. Die Fallhöhe, das ist auch so ein narratives Konzept, dass sozusagen im Laufe der Erzählung, um die Spannung zu steigern, muss die Fallhöhe größer werden. Das heißt, die Stakes werden higher.
Ach so.
Die, Figuren können mehr verlieren, wenn sie versagen. Ja, oder wenn irgendwas schief geht. Und da an diesem Punkt bin ich jetzt und ich glaube, ich bin wahrscheinlich so bei 3/4 ungefähr. Oh. Insgesamt habe ich gelesen,
soll es ist gestern erst rausgekommen. Okay.
Ja gut, ne, Rezension muss fertig werden. Klar. Also dann investiere ich da auch Zeit rein und muss aber sagen, ist ungefähr 10 Stunden lang, habe ich mir sagen lassen.
Oh, das ist gar nicht mal so lang.
Also 10 Stunden ein Durchgang, ne?
Für einen Titel, der 60 Euro kostet.
Naja, wobei, ne? Also Heavy Rain, 6-7 Stunden ungefähr.
Echt?
Mhm.
Okay.
Ja, ja. Also
waren die da auch schon so teuer, die Spiele?
Ja, okay. Ja, ja. Also auf die Spielzeit kommt es ja auch gar nicht so an. Und man hat natürlich auch die Situation, dass Detroit ist ja ein entscheidungsbasiertes Spiel und macht es auch sehr deutlich damit, dass du immer am Ende jedes Kapitels so eine Übersicht hast über die getroffene Entscheidung und über die möglichen Wege, die es noch gegeben hätte, die allerdings nicht aufgedeckt sind, sondern so verschlossen. Du weißt nur, da wäre noch was Alternatives möglich gewesen und dementsprechend ist es wahrscheinlich auch ein Spiel, das man, wenn man das möchte, bestimmt 6, 7, 8 Mal durchspielen kann. Die Verzweigungen sind wirklich stark.
Ah, oh, okay. Ich fand das bei Heavy Rain überhaupt nicht so reizvoll, mir die verschiedenen Enden auch alle zu Gemüte zu führen, weil mir das einfach auch gereicht hat. Ich glaube, ich habe es vielleicht 2 Mal durchgespielt. Aber wenn das so stark ist, die Verzweigung, dann lohnt sich das vielleicht eher.
Ja, tatsächlich. Ich kann es natürlich noch schlecht beurteilen zu diesem Zeitpunkt, weil es jetzt mein erster Durchlauf ist. Mhm. Ich hatte einmal, war ich versucht gewesen, ins Kapitel zurückzuspringen und was zu ändern. Aber dann kommt dann so eine Androidenstimme, die dich sozusagen durch das komplette Menü begleitet und sagt dann so, ja, meine Erschaffer raten dringend dazu, lieber erstmal einmal durchzuspielen, ohne zurückzuspringen und mit den Entscheidungen zu leben, die man trifft. Dann habe ich gedacht, ja, okay, sie hat eigentlich recht. Die nette Androidenstimme hat eigentlich recht. Und dann habe ich mich darauf eingelassen. Es ist sehr spannend, es ist eine dystopische Welt, das war ja von vornherein auch, glaube ich, sehr offensichtlich, aufbauend auf der Kara-Demo, dieser Tech-Demo, die es da gab. Mhm. Und wir befinden uns in einem Detroit in der nicht allzu fernen Zukunft, 2038 ist, glaube ich, das Jahr, in der sozusagen Androiden Standard geworden sind. Die Kernthemen von Detroit sind daher Transhumanismus auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es auch ein wahnsinnig politisches Spiel, was ich sehr begrüße. Die politischen Messages, die es in sich trägt, sind sehr direkt formuliert. Also es gibt keine, es ist nicht sonderlich subtil in seiner Ausformulierung dessen. Aber Rassismus ist zum Beispiel ein großes Thema, wird direkt am Anfang sehr deutlich und auch sehr direkt adressiert. Natürlich in Überformung durch die Androiden, aber ja.
Ja.
Einfaches Beispiel, die Androiden in Detroit haben im Bus ein eigenes Abteil hinten. Klar. Und sind sozusagen vorne nicht erwünscht. Und sie stehen auch, im Gegensatz zu den anderen Fahrgästen, die sitzen nämlich. Ansonsten ist es von seiner Inszenierung her ein typischer Quantic Dream-Titel. Mhm. Fühlt sich an wie eine Cutscene, die man spielt. Es gibt auch keinen Übergang zwischen Cutscenes und Spiel, ne? Sondern es ist alles ein Fluss. So wie das ja auch bei, oder so ähnlich war es in den vorherigen Titeln auch schon, überwiegend war es in den vorherigen Titeln auch so. Und die Figuren, während sie am Anfang mir etwas befremdlich erschienen, abgesehen von Kara, die mir sofort sympathisch war, natürlich, weil ich sie auch schon aus dieser Tech-Demo von vor, was weiß ich, fast 10 Jahren kenne.
10 Jahre?
Ja, die ist, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das ist, 8 Jahre oder so?
Boah.
Glaube ich, kann schon sein, ne?
Ja?
Die Kara-Demo, oh okay, ja.
Krass.
Ich glaube, da war ich gerade am Anfang meines Studiums, als die rauskam. Oder sogar noch ein bisschen früher.
Das ist echt lange her. Ja. Krass.
Das war nicht so lange nach Beyond Two Souls, dass es rauskam. Und aber auch die anderen Figuren sind wirklich, also am Anfang erschienen sie mir sehr oberflächlich, dann aber wiederum haben sie durchaus an Tiefe gewonnen. Ich muss sagen, insbesondere das Zusammenspiel mit einigen Nebenfiguren ist sehr interessant. Und teilweise bin ich dann auch froh, wenn wirklich auch mal es zu komischen Elementen kommt in dieser ansonsten recht ernsten und melancholischen Erzählung, die, typisch für David Cage, natürlich auch reichlich überdramatisiert ist. Also jeder, der Heavy Rain und Beyond gespielt hat, mögliche Fahrenheit kann man auch gut und gerne noch dazu zählen, weiß, dass die Quantic Dream Titel sich auch als Interactive Drama verstehen, Press X to Emotion, ja. Und dementsprechend ist es natürlich auch so, dass es etwas überzeichnet ist und daher manchmal gelingt es, manchmal ist es ziemlich on point und manchmal ist es auch einfach überdramatisiert und zum Zwecke des Dramas, ja, und des emotionalen Schmerzes wird die Erzählung so ein bisschen gebogen, sodass man sich denkt so, naja, so ganz Sinn macht das jetzt eigentlich nicht, aber es ist halt ja auch schon irgendwie ein bisschen traurig. So, ne?
Mhm.
Also ich würde sagen, es ist meines Erachtens nach, das ist jetzt sozusagen erstmal das Fazit dieser Kurzrezension. Es wird natürlich noch eine Rezension in Textform geben und vielleicht auch noch einen Podcast, den wir dazu machen, weil Nils und ich das zusammen dann rezensieren werden und dann vielleicht nochmal so einen Spoilercast machen. An dieser Stelle nehme ich natürlich nichts vorweg über die Erzählung und sage letztendlich, dass mein bisheriger Eindruck ist, dass Detroit eine gelungene Fortsetzung der Quantic Dream Formel ist. Meines Erachtens nach bislang zumindest der beste Titel von Quantic Dream, aber er behält natürlich auch die Ecken und Kanten dieses Prinzips bei.
Ja, also ich habe auch schon ein paar Rezensionen gesehen, nicht gelesen, aber gesehen, wo das Fazit, glaube ich, auch nicht ganz so gut ausgefallen ist zu dem Spiel. Aber ja, mal sehen, ne? Ich bin auch gespannt. Ich freue mich auch drauf, das zu spielen.
Ja, also es ist bislang, wie gesagt, ungefähr bei 70% Fortschritt ist es das durchaus wert, sich das zu Gemüte zu führen. Allein aufgrund der cinematischen Inszenierung. Also die ist wirklich die ist wirklich gelungen, da kann man nichts sagen. Wenngleich das Ganze so ein bisschen, ich glaube, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie man es spielt. Wenn man annimmt, ich spiele jetzt hier so eine Art B-Movie, ja, und das ist manchmal ein bisschen cringy und manchmal ist es so ein bisschen, manchmal versucht es sozusagen an diese Standard-Hollywood-Formel heranzureichen und schafft es nicht ganz. Damit muss man dann sozusagen sich arrangieren und davon ausgehen, die Erwartungen nicht zu hoch stecken, dann geht das ganz gut. Einige Sequenzen allerdings habe ich, muss ich auch feststellen, dazu komme ich dann in der Rezension aber auch, es werden doch auch einige Sequenzen recycelt aus vorherigen Spielen. Oh. Es gibt Sequenzen, die sind, ich sag's mal so, es gibt ja bei Heavy Rain gab es ja eine Szene mit diesem Doktor. Da gibt es eine Sequenz, wo Madison, die Journalistin, zu einem Doktor geht, unter dem Vorwand, sich Drogen von ihm kaufen zu wollen.
Ja, ich erinnere mich.
Und dann K.O. geschlagen werden kann und dort sozusagen dann von ihm operiert wird.
Ja. Ja,
oder dabei dann entkommen muss. Eine sehr verstörende Sequenz. Und eine sehr ähnliche gibt es auch in Detroit, wo man merkt, also das sind gewisse Formeln, die sozusagen Quantic Dream so ein bisschen etabliert hat für sich. Mit dem gruseligen Chirurgen, Chiropraktiker.
Geht das dann so weit, wie Disney das früher auch, oder ja doch früher auch gemacht hat, also ganze Animationen dann zu recyceln?
Nein.
Oder okay.
So weit geht es nicht.
Okay, ja. Weil das hätte mich jetzt sehr irritiert, wenn das so gewesen wäre.
Nein, also die Dramaturgie ist recycelt, die Sequenz sehr ähnlich. Es gibt mehrere davon, das ist nicht das einzige Beispiel. Und sie ist aber im Grunde doch auch. Es sind im Grunde gelungene Sequenzen. Wenn man die vorherigen Titel aber gespielt hat, dann merkt man auch, ach ja, okay, das kommt mir irgendwie bekannt vor, das gab es in einem vorherigen Titel dieses Studios schon mal. Aber ja, allein aufgrund der Entscheidungen und der Erfahrungen dieser Erzählung, finde ich, ist das durchaus wert. Einen fantastischen Soundtrack, die ästhetische Inszenierung ist interessant und an Hollywood-Filme angelehnt. Und natürlich kommt es dann vor allem darauf an, sozusagen, wie man es auch spielt, welche Entscheidungen man letztendlich trifft. Und das ist für mich immer eine spannende Sache. Also bleiben wir gespannt auf die fertige Rezension.
Ja.
Und du, was hast du gespielt, Sophie?
Ja, ich bin immer noch auf Stardew Valley hängen geblieben.
Ja, ist doch toll. Ich will auch endlich zu Stardew Valley kommen.
Ja, ich warte drauf, dass du endlich anfängst zu spielen.
Ich joine dir.
Naja, wobei, du hast es dir ja für die Konsole gekauft, ne?
Da, geht nicht, ne?
Es wird vermutlich kein Crossplay geben. Also bis das Multiplayer-Update sowieso erstmal aus der Beta raus ist, dauert es vermutlich auch erstmal noch ein bisschen. Und solange wird es die nicht für die Konsole geben. Und danach ist es auch relativ unwahrscheinlich. Also allerhöchstens noch für die Xbox, weil das da wahrscheinlich ein bisschen leichter ist, Crossplay irgendwie zu integrieren. Aber bei der PlayStation relativ unwahrscheinlich.
Sony sagt dann so, nee, wir wollen das nicht, wir wollen unsere Kunden schützen und außerdem soll jeder das Spiel auch nochmal kaufen.
Genau. und das ist, also genau, ich würde gerne über den Multiplayer sprechen, weil ich glaube, das habe ich bisher noch nicht getan. Letzte Woche habe ich, glaube ich, eher so ein bisschen über
neue Items hast du gesprochen.
Genau,
genau. Wie funktioniert denn dieser Multiplayer?
Ja, also im Prinzip kann man kann entweder eine komplett neue Farm erstellen. Und theoretisch ist es auch möglich, auf alten Farmen, also die, wo man schon alleine drauf gespielt hat, das zu integrieren. Es hat bei mir jetzt noch nicht funktioniert. Also wenn jemand dann joinen möchte, funktioniert das nicht. Also bricht das immer ab vorher. Es kann aber sein, dass das inzwischen auch gefixt wurde mit irgendwie neuen Patches für das dafür. Aber im Prinzip funktioniert es so. Du musst je nachdem, also ist auch völlig egal, ob du jetzt eine neue Farm machst oder eine alte benutzt, kannst du im Prinzip zu der Architektin gehen des Dorfes wo du dir auch andere Gebäude holen kannst, also sowas wie eine Scheune und mir fallen die ganzen deutschen Begriffe nicht ein.
Barn.
Hühnerstall und sowas. Und dort kann man sich dann auch Häuser holen, in denen dann diejenigen, die joinen wollen, spawnen können, so gesehen. Also darüber einsteigen können in das Spiel. Wenn man so ein Haus sich auf seine Farm gesetzt hat, dann kann im Prinzip jeder, der entweder, glaube ich, über Steam mit einem befreundet ist oder der den Zugangscode bekommt, den man dann generiert, da einsteigen und mitspielen.
Und dann sind die Leute mit auf deiner Farm, haben aber keine eigene Farm.
Genau, also ich habe es, wie gesagt, jetzt so gemacht, einfach ein neues Spiel also einen neuen Speicherstand anzufangen. Und so, dass das im Prinzip unsere Farm ist. Aber da ich der Host bin, also weil ich das erstellt habe, kann ich alleine da drauf und derjenige, mit dem ich das zusammenspiele, kann es nicht. Also es ist dann immer noch daran tatsächlich gekoppelt, aber solange man sich halt dann abspricht und sagt, ja gut, dann spielen wir halt wirklich nur, wenn wir beide Zeit haben zusammen, dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Und genau, und ich habe bisher wenige Probleme damit gehabt. Also wie gesagt, die Problematik irgendwie nicht auf eine bestehende Farm, dass es irgendwie nicht ganz funktioniert, ist ein bisschen schade. Aber in Ordnung, weil mit der neuen Farm funktioniert es auf jeden Fall. Und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, also dass es nicht funktioniert, dass die Quests, die man bekommt, also das ist ja auch viel, arbeitet da viel mit, dass man irgendwie Aufgaben bekommt, die man erledigen soll, jeder Spieler für sich selber macht. Also es ist nicht geteilt, also dass man die zusammen erledigt, sondern jeder macht, also jeder bekommt sie so gesehen, sodass sie doppelt erledigt werden müssen. Und bei nur ganz wenigen Sachen ist das nicht so. Und ich glaube, dass da das Spiel dann noch so ein bisschen crasht jedes Mal, wenn es dann damit konfrontiert wird. Ich stelle mir das auch sehr, sehr schwierig vor, das überhaupt selber zu implementieren. Der Concerned Ape heißt ja der Entwickler, der hat das ja größößtenteils auch alleine entwickelt, das Spiel. Und zu diesem Multiplayer hat er sich so ein bisschen Unterstützung geholt. Aber auch da bleibt es dabei, dass das durchaus eine komplizierte Geschichte ist, wenn man einfach nicht so ein großes Team hat, das dahinter steckt.
Das klingt so ein bisschen unraffiniert noch. Würdest du denn sagen, wenn jemand das erste Mal Stardew Valley spielt wie ich, sollte ich dann mit einem Multiplayer anfangen oder lieber allein?
Also ich würde es jedem raten, das erstmal alleine zu spielen, weil das eine Erfahrung ist. Also man kann es natürlich zu zweit spielen. Man nimmt sich dadurch halt viel, viel Arbeit ab gegenseitig, weil ne, zwei Leute können, oder also es geht bis zu vier Leuten auf einer Farm, können halt viel mehr Arbeiten erledigen, als wenn man das alleine macht. Aber wenn man es alleine macht, hat man natürlich auch die Erfahrung, das auch alleine geschafft zu haben. So. Also das ist für mich auch immer noch eine sehr wertvolle Erinnerung an das Spiel. Und Multiplayer ist für mich so ein Ding, das kann man dann danach machen. Das kann man dann, also weil ich persönlich habe das Spiel sowieso. Also ich habe das ja sowieso sehr viel gespielt, aber ich glaube, dass es sich sowieso lohnt, mindestens zweimal das anzufangen und zu spielen. Weil man dann, also man muss bestimmte Entscheidungen treffen, die man nicht mehr rückgängig machen kann in dem Spiel. Also nicht viele, aber so ein paar. Und dann, wenn man wirklich daran interessiert ist, alle Facetten dieses Spiels zu erfahren, dann lohnt es sich auf jeden Fall, das nochmal von vorne anzufangen. Auch um dann mit all seinen Erfahrungen, die man gelernt hat, das auch ein bisschen optimierter anzugehen, wie man anpflanzt und was man wann tut und so, weil man dann das natürlich besser weiß. Beim ersten Durchgang ist es ja einfach so, ich mach mal irgendwie, keine Ahnung, was das hier alles ist. Und dafür bietet sich der Multiplayer, glaube ich, ganz gut an, dass man dann zu zweit, zu dritt, zu viert dann das gemeinsam irgendwie seine optimiertere Spielweise nochmal ausprobieren kann. Und das Nette ist auch, also ich glaube, das gibt es sowohl im Multiplayer als auch im Singleplayer, das gab es früher nicht. Man kann am Anfang, wenn man eine neue Farm erstellt, einstellen, wie hoch die Erträge sind. Also sagen, okay, ja, die normalen Erträge will ich bekommen oder 25% weniger, 50% weniger oder eben 75% weniger. Wodurch sich die Herausforderung natürlich sehr viel steigert, weil du für alles Geld brauchst. Also du kannst ja nicht mal was anpflanzen, ohne wirklich Geld zu haben. Und ich habe das tatsächlich mit dem Freund, mit dem ich das zusammenspiele, auch so gemacht, weil wir beide sehr erfahrene Spieler sind. Einfach gesagt, okay, wir stellen es jetzt ganz runter und machen uns die Herausforderung so hoch wie möglich. Und ja, es ist eine Herausforderung auf jeden Fall. Und abseits dieser Probleme, dass das auf einer alten Farm funktioniert, funktioniert es aber ansonsten ziemlich gut dafür, dass es auch eine Beta ist. Also klar, so ein paar Glitches sind dann immer da, aber die waren auch schon im Hauptspiel manchmal da. Also wenn man irgendwie aufs Pferd steigt, dass das dann irgendwie ein bisschen sich komisch verhält oder so. Aber alles in allem funktioniert es echt gut.
Ich bin sehr gespannt darauf. Ich hoffe, diese Erfahrung auch machen zu können, wenn ich dann Stardew Valley anfange, weil vielleicht gibt es ja dann immerhin einen Sony-internen Multiplayer.
Das kann, also ja, das glaube ich schon. Also, dass es einen Multiplayer geben wird für die PlayStation, das glaube ich auf jeden Fall. Aber eben nicht Crossplay einfach.
Okay, schade, dann können wir nicht zusammenspielen. Nee. Aber trotzdem werde ich dir dann immer davon berichten, von meinen Erfahrungen mit Stardew Valley.
Ich kann dir dann auch Tipps geben, wenn du
möchtest. Yes! Sophie, ich habe heute Morgen Detroit gespielt,
ja.
Und habe das gestartet und zu meiner Überraschung wurde ich mit einer Umfrage konfrontiert.
Eine Umfrage?
Ja, ich weiß auch gar nicht, das war jetzt erst nachdem es dann raus war, ich hatte es ja schon bevor es released wurde.
Ja.
Und jetzt, als es dann released wurde, wurde da diese Umfrage implementiert, an der dann Leute auch teilnehmen können. Da sind 10 Fragen drin, die sich mit Themen des Spieles befassen und mit der wird man direkt konfrontiert, bevor man ins Hauptmenü kommt.
Okay.
Also auch wenn man es schon vorher gespielt hat. Und ich dachte, ich bringe dir mal so ein paar Fragen aus dieser Umfrage mit. Ich frage dich jetzt über den Podcast hinweg immer so Fragen, ne?
so Überraschungsfragen.
Okay, Fragen.
Denk nicht lange nach, Sophie.
Du hast immer Antwortmöglichkeiten, immer ja, nein, vielleicht. Ne? Oder ja, okay. Ja, nein, oder ich weiß nicht.
Okay.
Frage Nummer 1. Könntest du dir eine romantische Beziehung mit einem Androiden vorstellen?
Ja.
Okay, dann. Aber habe ich auch geantwortet.
Dann machen wir mit was komplett anderem weiter.
Das war eine sehr gelungene Überleitung. Nee, ich hatte gerade so den spontanen Gedanken. Ich habe die jetzt auch nicht rausgeschrieben, diese Fragen, aber mir fallen noch ein paar ein und ich frage die jetzt okay. Im Laufe des Podcasts.
Ich bin gespannt.
Liebe Leute da draußen, wir arbeiten immer noch an unserer Folge Nummer 100. Wir sind ja jetzt schon in Nummer 96. Wir gehen also mit großen Schritten darauf zu. Und für Folge 100 brauchen wir vor allem eines, nämlich eure Unterstützung. Ihr könnt uns Grußworte zukommen lassen, das wäre wundervoll. Grußworte könnt ihr uns zukommen lassen, indem ihr die folgende Telefonnummer auf einem Telefon eurer Wahl wählt. 06421 968 9229. Nochmal 06421 968 9229. Ihr erreicht dann einen Anrufbeantworter und könnt dort uns ein Grußwort zusenden. Außerdem, und das ist der Tagesordnungspunkt 2 in diesem organisatorischen Segment, gibt es einen Call for Papers, den ich gemeinsam mit Arno Görgen veröffentlicht habe. Gestern? Vorgestern? Irgendwie sowas.
Ja.
Ist auf jeden Fall ein ofenfrischer Call for Papers zum Thema Krankheit im digitalen Spiel. Ist für einen Sammelband gedacht, wie gesagt, von Arno Görgen und mir. Das Thema ist die Repräsentation von Krankheiten und von Institutionen des Gesundheitswesens in digitalen Spielen. Der Sammelband wird interdisziplinär angelegt sein. Also egal, aus welcher Disziplin ihr auch kommt, ihr dürft sehr gerne mitmachen. Die Deadline für Abstracts, die Abstracts sollten einen maximalen Umfang von 500 Wörtern umfassen, läuft noch bis zum 13. Juni. Und der Call for Papers, den können wir einfach in den Shownotes dieser Folge verlinken. Mhm. Ihr findet auch den Call in ausführlicher Form auf pixeldiskurs.de zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Hast du noch was Organisatorisches? Fragen, nee. Feedback, Anmerkungen? Noch Ankündigungen mitgebracht?
Ja, also, vor allem Feedback. Das kommt immer richtig gut, wenn man das vor dem Mikro macht.
Okay, dann würde ich sagen, wir haben jetzt ja die Presseschau-Folge, ne? Wir machen ja die Presseschau für den Mai 2018 und werfen darum einen Blick, ich kann es endlich wieder sagen,
yay,
in die Pixeldiskurs Presseschau. Liebe Leute, wir probieren das jetzt erstmalig aus, dass wir sagen, wir machen eine Folge am Ende des Monats, in der wir sozusagen die für uns interessanten Artikel oder die interessantesten Artikel mitbringen und ein Augenmerk darauf werfen. Ein Augenmerk darauf werfen?
Ein
Blick darauf werfen?
Ein Blick darauf werfen, ja.
Okay.
Die interessantesten würde ich jetzt auch nicht unbedingt für mich beanspruchen, denn ich habe sicherlich, obwohl doch, wir haben ja das gesamte Internet gelesen, einen
richtig,
Monat
lang. Richtig, wir lesen jeden Monat das gesamte Internet, schmökern da so durch. Und jeder von uns hat 3 Artikel mitgebracht, genau, die wir euch im Rahmen dieser Sendung vorstellen möchten.
Beziehungsweise 2 Artikel und ein Video.
Ich habe auch 2 Artikel und ein Video. Sophie, was hast du dabei? Nummer 1.
We are living in a new golden age of video game music, habe ich mitgebracht. Von Melindy Hetfield, fällt vermutlich, erschien auf Eurogamer.net. Und dort geht es eigentlich im Prinzip um die Entwicklung von Videospielmusik. Also relativ grob skizziert, aber dennoch eigentlich ganz interessant. Sie setzt so an bei alten Spielen und sagt, dass dort eigentlich vor allem das Mickey-Mousing, also das Unterlegen von bestimmten Handlungen oder Ereignissen mit einem Soundtrack, also mit so einem Musik-Cue, sehr gängig war am Anfang. Und in dieser Zeit auch viel durch die technischen Begrenzungen eben nicht viel möglich war oder die Musik dadurch natürlich auch stark, also vom Sound her geprägt war, sich sowas entwickelt hat, was sie, oder das ist ein gängiger Begriff, aber sie sagt, dass dort in dieser Ära der frühen Spiele auch so ein gängige Kompositionsmethodik genutzt wurde, nämlich das Leitmotiv. So eine Melodie, die sich immer wiederfinden lässt im gesamten Soundtrack und im Prinzip meistens für eine bestimmte Figur verwendet wird oder so, sodass immer, wenn dieses Leitmotiv kommt, man weiß, okay, das hat irgendwas mit dieser Figur gerade zu tun, die wir hier sehen. Und sie nennt zum Beispiel sehr prominentes Beispiel Nobuo Uematsu, der das sehr stark gemacht hat in den Final Fantasy Titeln. Ich glaube, bis Final Fantasy X hat er zumindest hauptsächlich die Musik komponiert. Also genau. Und sie fährt dann fort und sagt, in den 2000er Jahren haben sich die Spiele natürlich auch weiterentwickelt und einen sehr stärkeren cineastischen Drall bekommen, sage ich mal. Also mehr in so Kinoerzählungen hineingekommen, sodass sich dementsprechend natürlich auch die Musik verändert hat und die Leitmotive stärker ersetzt wurden durch, wie sie sagt, bombastische Themes. Und Themes in diesem Zusammenhang sind vor allem, sind das ganze Stücke, die wiederum das Spiel repräsentieren. Also so, dass man das Spiel mit diesem Theme zusammenbringt, anders als das Leitmotiv, das eben auf einer kleineren, also auf einer Mikroebene viel mehr funktioniert. Und dass diese Musik eben auch häufig in Cutscenes verwendet wird, auch dort besonders auffällig ist, während dann im Spiel selber der Soundtrack eher in den Hintergrund tritt, um nicht zu stark aufzufallen und sich nicht zu sehr aufzudrängen. Und sie fährt dann fort und sagt, ja, jetzt seit 2010 circa gab es eben nochmal so einen Shift in der Musik von Spielen und sie sagt, dass dort die interaktive Natur von Spielen viel mehr in den Vordergrund tritt. Das heißt, sie nennt zum Beispiel Journey als Beispiel, wo die Musik eben nicht nur dafür da ist, um irgendwie so ein Hintergrundgeräusch zu sein, sondern ganz stark die Narration des Spiels mitgestaltet. Wenn man sich Journey ohne Musik vorstellt, ist es im Prinzip eigentlich nur ein über die Dünen rutschen und sonst nichts. Man hat keine wirkliche emotionale Involvierung damit. Aber durch die Musik bekommt das Ganze eine Narration. Man erfährt zum Beispiel in diesen Höhlen, das nimmt sie als Beispiel, durch die Musik wird das erst viel unheimlicher und bedrohlicher und das Rutschen über die Dünen bekommt was Ästhetisches und was Schönes durch die Musik. Anderes Beispiel, was sie nennt, ist auch Everybody's Gone to the Rapture, wo diese Mechanik der Leitmotive wieder aufgegriffen wird und das in gesamte Songs im Prinzip integriert wird, sodass immer wenn, also dass jede Figur eben ihr eigenes Leitmotiv hat und immer wenn es irgendwie eine Entwicklung gibt, die irgendwie diese jeweilige Figur betrifft, taucht auch wieder dieses Lied auf im Spiel. Und zum allerletzt, und das Spiel kenne ich nicht, aber ich finde es sehr spannend, was sie dazu sagt, Get Even heißt das, vielleicht kennst du das?
Schon mal von gehört.
Okay. Und dort, sie sagt, dass das, sie nennt es responsive music. Das heißt, in diesem Spiel passt sich das Spiel, also passt sich die Musik den Ereignissen an, beziehungsweise das Spiel passt sich der Musik an. Das heißt, das Tempo der Musik passt sich der Bewegungsschnelligkeit im Spiel an, also je nachdem, wie schnell man sich bewegt, ist auch die Musik, hat auch die Musik dieses Tempo. Die Musik entspricht auch dem Herzschlag des Spielers, also sodass man, sodass der Herzschlag natürlich auch beeinflusst wird. Und die Musik reagiert auf Geräusche, die im Spiel irgendwie ausgelöst werden. Und sie sagt, also das ist so ihr Fazit, und sie sagt, dass das eigentlich momentan die beste Zeit eigentlich für Videospielmusik ist, weil sie sich, weil sie auch abseits von Spielen, wo sie sich natürlich immer weiterentwickelt und immer auch spannender und interessanter wird, sie aber auch generell in anderen Kulturkreisen sehr stark frequentiert wird. Das heißt, wenn man einen Klassiksender anmacht, im Radio zum Beispiel, ist es sehr wahrscheinlich, dass man auch irgendwann mal einen Soundtrack von einem Spiel hört, was früher halt undenkbar gewesen wäre, dass sowas auf einem Klassiksender läuft. Genauso wie das ja auch mit Filmmusik tatsächlich ist. Die läuft auch sehr häufig auf Klassiksendern. Und dass es ja auch unglaublich viele klassische Konzerte gibt, die sich nur der Videospielmusik verschrieben haben. Ich war ja selber auch schon auf zweien, glaube ich. Genau.
Auf welchen warst du?
Beides mal Final Fantasy. Einmal, ich glaube, Best of so. Und das andere Mal war es vor allem Final Fantasy 10 und 8, glaube ich. Ja.
Ich muss sagen, ich finde den Artikel auch sehr interessant, die Ausführungen. Ich kann nicht umhin zu denken, dass ich daraus auch ein gutes Thema für eine eigene Folge machen ließe. Mhm. Wir haben einige der Aspekte auch schon mal intensiver besprochen. Ich möchte an das Interview erinnern, was wir auch in die Shownotes packen können mit Julian Kolbus, der etwas genauer erklärt hat, wie dieses Responsive Sound Design oder der Responsive Soundtrack funktioniert, nämlich über Layer. Ein einfaches Beispiel ist auch, dass zum Beispiel in Final Fantasy 15, ist mir das auch aufgefallen, wenn man auf einem Chocobo reitet, dann hat man so eine sehr entspannte
typische
Chocobo-Musik. Und aber die Fulminanz dieses Stückes, dieser Komposition, hängt immer davon ab, wie man sich mit dem Chocobo bewegt. Hm. Wenn man schneller reitet, dann kommen mehr Instrumente hinzu und es wird beschwingter. Na, 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 na,
na, na, na. Das ist so cool. Also wirklich, ich finde das so spannend. Schon allein deswegen würde ich eigentlich dieses Spiel spielen, also ja, Get Even. Ich weiß nicht, was das ist und worum es darin geht, aber allein dafür würde ich es eigentlich gerne mal spielen, weil ich sowas total spannend finde.
Das ist aber tatsächlich auch, das wird sehr häufig verwendet, hat mir der Julian Kolbus in dem Interview auch erzählt. Und gerade in so in MOBAs, in Spielen, in denen sozusagen die Dynamik nicht vorhersehbar ist, dann sind unterschiedliche Layer programmiert, die je nach Events, die getriggert werden, übereinander gelegt werden. Und dann kommt dann irgendwie mal, wenn es dann spannender wird, kommt irgendwie ein Chor dazu. Ja? Ja. Und in Final Fantasy 15 tritt das häufig auf. In Journey musste ich auch daran denken. Also das Leitmotiv von Journey wird mir nie aus dem Kopf gehen. Ba, da, 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 ja. Da. Wahnsinnig schön. Wahnsinnig schön. Dann?
Nummer zwei.
Richtig. Digitale Gespräche. Kapitel X, welches um XX erweitert wird.
Was?
Das heißt wirklich so.
Geil.
Von Arno Görgen, Rudolf Inderst, Eugen Pfister und Nina Kiel auf spielkult.hypothesis.org. Wie immer sind die digitalen Gespräche, die ja eigentlich eine Serie sind, ein absolutes Leseschmankerl. Es handelt sich dabei, ich habe da auch schon mal mitgemacht, und es handelt sich dabei um einen theatralischen und mithin auch prosaischen Dialog, verschriftlichten Dialog, der sozusagen an ein historisches Setting geknüpft ist und sozusagen dieses historische Setting mit aktuellen Diskursen aus der Games-Kultur verbindet. Diesmal geht es um Sex und Liebe in digitalen Spielen. Entsprechend passt auch natürlich dann der Gastauftritt von Nina Kiel, die sich ja seit vielen Jahren schon mit Aspekten von Gender, Liebe und Sex beschäftigt und die gegenwärtig auch an einem eigenen Titel arbeitet, weil ich glaube, der ist sogar schon raus, glaube ich. bin ich mir jetzt nicht sicher. Don't Make Love heißt er. Ich bitte um eine Google-Suche, falls ihr euch dafür interessiert. Es geht um eine Gottesanbeterin und einen Gottesanbeter, die einander näher kommen und um dieses Spannungsfeld zwischen Leidenschaft, sich der Leidenschaft hinzugeben, aber auch natürlich der Gefahr, die damit einhergeht. Denn Gottesanbeterinnen verspeisen, glaube ich, ihre Männchen nicht immer, aber oftmals nach dem Sex, ne?
Ja, ich glaube, die beißen denen den Kopf ab.
Das ist sehr sympathisch. Das mache ich auch so. Die Debatte, die die Gruppe führt, beginnt erstmal mit Skepsis. Sie stehen vor einem Zoo. Und das Argument ist erstmal, dass es also sehr viele oberflächliche und plumpe Repräsentationen von Sex und Liebe in Spielen gibt. Arno Görgen verweist unter anderem auf The Witcher. Und daher kommt die Frage auf, sind Spiele überhaupt ein geeignetes Medium, um dergleichen Intimitäten darzustellen? Es kommt dann Nina Kiel hinzu, die einige avantgardistische Titel anführt, die also sich kreativ mit Sex und Liebe auseinandersetzen. Sie gibt allerdings auch zu bedenken, dass natürlich die großen Produktionen wesentlich weniger Vielfalt vorzuweisen haben. Eugen Pfister tritt dann schließlich hinzu und sagt, Zitat, ich glaube ja, steile These, dass sich das digitale Spiel ganz hervorragend als Medium für erotische Abenteuer anbietet. Dann wäre das Portfolio auf Steam auch nicht länger so langweilig. Liebesdramen, Soap-Operas und Screwball-Komödien haben doch den Spielmechanismus, doch schon in sich. Das lässt sich doch wohl auch in Algorithmen übersetzen. Zitat Ende. Und Nina Kiel erklärt sich das Problem unter anderem damit, dass digitale Spiele eine eingeschriebene Logik von Wettkampf bzw. von Gewinn und Verlieren haben. Es geht dann eben allzu oft einfach um das Erobern einer Person. Die Diskussion läuft dann auf eine Gegenüberstellung hinaus zwischen einerseits erzählter Liebe und andererseits, Zitat, biopsychosozialer Quantifizierung, ein Begriff von Arno Görgen, was letztendlich nichts anderes bedeutet, dass also entweder die Spiele, die das gut machen wollen, Liebe und Sex repräsentieren, ziehen sich sozusagen auf die Ebene der Erzählung zurück und rücken damit diese Repräsentation jenseits der Spielmechanik. Oder sie versehen die Leidenschaft eben mit Zahlen, wie das beispielsweise bei The Sims der Fall ist, wo du irgendwie dann deinem Sim 500 Tafeln Schokolade schenken musst und dann kann man zusammen ein Baby machen. Hm?
Ja, oder bei jeder anderen Dating-Sim im Prinzip auch. Ja, genau. Stardew Valley ist da übrigens auch keine Ausnahme.
Ja, das ist tatsächlich ein sehr verbreitetes Phänomen. Und es ist jetzt so, die digitalen Gespräche sind etwas länger und natürlich befassen sie sich mit unterschiedlichen Themen dann und die Argumentation ist ja dialogisch, deshalb fällt mir das schwer zusammenzufassen. Ich habe daher noch ein paar Zitate mitgebracht einfach von den jeweiligen Personen. Entschuldigung.
Das klang jetzt auch gerade so, als hättest du so ein bisschen auf Vorspulen gedrängt.
Von den jeweiligen Personen, die daran beteiligt waren. Zitat Nina Kiel. Der besondere Reiz am Flirten, an vorsichtiger oder stürmischer Annäherung, besteht ja gerade in der Unsicherheit, die uns während dieser Prozesse begleitet. Und genau von dieser Unsicherheit würde ich gern mehr in digitalen Spielen sehen. Dating-Simulationen, in denen komplexe Charaktere angeboten werden, die sich nicht wie offene Bücher lesen und mit einer hundertprozentigen Erfolgschance überzeugen lassen. Rollenspiele, in denen Figuren ihrem Tagewerk nachgehen und nicht allzeit für romantische Avancen zur Verfügung stehen, sich vielleicht sogar irgendwann in jemand anderen als den die Heldin verlieben. Zitat Ende. Später sagt sie dann, Zitat, persönlich würde ich mir aber etwas unspezifischer Spiele wünschen, die generell die komischen, intimen, peinlichen Seiten von Sexualität mehr in den Vordergrund rücken und uns so auch etwas von dem durch überzeichnete Hochglanz-Sexsequenzen erzeugten Leistungsdruck nehmen. Guter Sex ist oft dreckig, unästhetisch und albern. Schließlich konzentriert man sich im Idealfall nicht darauf, nicht einem Publikum, sondern vor allem sich gegenseitig zu gefallen. Und Arno Görgen? Zitat, diese Diskrepanz zwischen dem subjektiven Erleben der Liebe als zumindest situationsgebundenem Gravitationszentrum allen persönlichen Handelns, der wahrgenommenen Universalität des sexuellen Momentums und auf der anderen Seite des ungelenken, irrationalen und flüchtigen, oftmals in einer postorgasmischen Depression endenden, Eine Darstellung dieses biologisch-psychologischen Slapsticks wäre in der Tat auch etwas, das mich als Spieler begeistern könnte. Und ein letztes Zitat noch von Nina Kiel. Das verschämte Kichern scheint mir doch eher eine unbeholfene Abwehrreaktion zu sein. Der verzweifelte Versuch, auf etwas Sexuelles zu reagieren, ohne sich emotional zu entblößen. Auch heute in diesen vermeintlich aufgeklärten Zeiten wird viel zu wenigen von uns vermittelt, offen mit einem so essentiellen Teil der menschlichen Existenz umzugehen. Zitat Ende.
Ich habe zwei Gedanken dazu.
Ja.
Erstens zu der Sache mit, ein Zitat von Nina Kiel. Jetzt ist der Gedanke verschwunden. Nein.
War es eins, was ich gerade eben gesagt habe, oder ein vorheriges?
Ein vorheriges.
Die komischen Seiten von Sex sollten mehr repräsentiert werden.
Genau. Also ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Problem, was nicht nur in den Spielen vorhanden ist, sondern generell in Darstellungen von Sex, also auch in Filmen oder Serien, ist genau das gleiche Problem dort. Es ist ja auch immer sehr auf Hochglanz gemacht und alles ist sehr erotisch und irgendwie ästhetisch und vermittelt eben nicht wirklich den Eindruck davon, wie Sex vielleicht eigentlich ist im privaten Raum. Und ich fände das eigentlich auch sehr erfrischend, wenn das mal irgendwie stärker irgendwie ein Augenmerk drauf gelegt werden würde, dass das so ein bisschen aufgelockert wird. Und der andere Gedanke, oder vielmehr eine Danksagung an dich, dass du es mitgebracht hast, weil mir das, glaube ich, sehr hilft. Ich habe ein Seminar, das da heißt Medien der Liebe. Und in diesem Seminar geht es vor allem um Film und es stört mich sehr, weil ich natürlich auch gerne eigentlich was zu spielen machen würde. Und jetzt kann ich da vielleicht, falls ich dort wirklich eine Hausarbeit schreiben will, mich darauf mich davon inspirieren lassen davon und selber nochmal lesen.
Unbedingt. Ja. Also die digitalen Gespräche sind da sehr interessant. Sie sind natürlich, wie gesagt, theatralisch, prosaisch mitunter geschrieben. Deshalb muss man sie etwas aufmerksam lesen. Aber ich würde auch sagen, dass die Ausführungen von Nina Kiel hier sehr spannend sind, sehr inspirierend sind und auch durchaus dazu anreizen können, sich mit dem Werk von Nina Kiel etwas genauer zu befassen, die dazu auch einiges geschrieben hat. Also ja, damit ist der Pitch für die Hausarbeit eigentlich schon fertig.
Super, ich hoffe.
Pixel-Diskurs-Podcast, das ist unsere Service-Funktion. Auch einfach mal so ein paar Hausarbeitsthemen auch einfach mal raushauen. Ja, die Repräsentation von Sex und Liebe in digitalen Spielen. Nummer 3.
Oh no, there are women in Battlefield 5.
Also, Sophie, jetzt reicht's aber. Also, Frauen, ja? Also, dass sie überall seid ihr mittlerweile.
Ja, wir drängen uns halt einfach auf. Ich also, weiß
Sophie,
auch nicht.
Das ist nicht historisch korrekt. Damals gab es noch überhaupt keine Frauen. Die haben da überhaupt nichts zu suchen.
Ja, ich weiß. Ich weiß es doch. Aber nein, eigentlich weiß ich es nicht. Eigentlich gab es immer schon Frauen, Stefan.
Was?
Es tut mir leid, dich zu enttäuschen, aber Frauen gab es schon immer, auch im Krieg.
Na gut.
Aber ja, kommen wir vielleicht erstmal gerade zu dem Artikel. Der ist erschienen auf Kotaku.com, geschrieben von Luke Plunkett und setzt sich im Prinzip genau mit dieser Empörung auseinander, die du gerade so schön zum Besten gegeben hast. Denn ich weiß nicht, vor 3 oder 4 Tagen oder ist es schon länger her?
So ungefähr, ja.
Gab es einen Ankündigungstrailer für das neue Battlefield 5, was verwirrend ist, wenn man bedenkt, dass der Teil davor Battlefield 1 hieß. Aber gut, lassen wir das mal so stehen.
Man sagt ja immer so, es ist ja, die PISA-Niveau fällt immer weiter ab und das wird immer schwieriger mit dem Zählen. Weißt du? Battlefield 2, Battlefield 3, Battlefield 4, Battlefield 1, Battlefield 5, aber jetzt auch nicht mehr ist ja nicht die arabische Zahl, sondern die römische Zahl jetzt.
Genau,
5, ne?
Ja. Da wurde einiges durcheinander geworfen, habe ich
auch mal, was sich dann die Marketingabteilung irgendwie denkt oder was sich dann der Publisher dabei denkt, das Spiel dann auf einmal, also warum?
Also
Battlefield 1 kann ich ja noch verstehen.
Da fand ich es halt auch schon doof, weil ich so dachte, hey, das war doch vorher eine Reihe, die auch einfach fortführend gezählt wurde. Warum ist es jetzt auf einmal Battlefield 1? Dann habe ich gedacht, okay, es beschäftigt sich mit dem Ersten Weltkrieg, passt schon. Und jetzt ist es das neue Battlefield, das im Zweiten Weltkrieg stattfindet, ist dann Battlefield 5. Da habe ich so ein leichtes Problem mit.
Ich finde das eigentlich ganz gut, wenn solche auch, wenn solche Titel sich in ihrer Namensgebung auch an diesen kreativen Eskapaden von beispielsweise Kingdom Hearts orientieren würden.
Das wäre auch schön, ja.
First World War Super Dimension Escape 32.9.
Das ist, wobei das ja tatsächlich so ein, also das ist ja nicht nur Kingdom Hearts, so, das ist ja generell eine, nicht unbedingt Krankheit, aber so ein Ding von japanischen Spielen, dass sie einfach unglaublich dumme, lange Titel haben, die sich keine Sau merken kann eigentlich.
Na dann immerhin Battlefield 5, Battlefield V.
Okay, aber wie gesagt, kommen wir zu dem Artikel. Also und diese, nach diesem Trailer, der, oh mein Gott, Frauen und schwarze Männer gezeigt hat in dem Trailer, hat sich eine riesige Empörungswelle entwickelt darüber,
ja, total verständlich.
dass die vermeintliche Political Correctness der Entwickler der Authentizität bzw. der authentischen Darstellung des Zweiten Weltkriegs entgegenstehen würde und sie kaputt macht. Und Plunkett weist dann eben darauf hin, dass das ziemlicher Schwachsinn ist, eigentlich diese plötzliche ja, Einbildung von Authentizität in der Battlefield-Reihe. Denn dieses Spiel hat noch niemals eigentlich den Anspruch gehabt, eine authentische historische Darstellung der Ereignisse in Kriegen irgendwie zu machen. Und er fängt im Prinzip an und sagt, Moment, ich muss mich gerade kurz sortieren, ich bin ein bisschen in meinen Notizen gesprungen.
Ja,
also,
kein Problem.
Nochmal kurz zurück. Also, mit dieser Argumentation, also, das ist nicht authentisch, Frauen und schwarze Personen im Zweiten Weltkrieg zu zeigen. Das sind daraus ergeben sich zwei Probleme. Erstens, sowohl Frauen als auch schwarze Männer haben im Zweiten Weltkrieg gekämpft bzw. gedient. Es ist zwar gerade bei Frauen ist es zwar tatsächlich eher selten gewesen, dass sie an einer Front gekämpft haben, aber also wobei auch das nicht ganz stimmt, denn in der Sowjetunion, ich habe mich, nachdem ich den gelesen habe, so ein bisschen informiert, in der Sowjetunion haben auch Frauen an der Front gekämpft. Zwar hatten die keine Uniform und waren dann eher so Partisanengruppen. Aber auch da haben Frauen gekämpft und auch da wurden Frauen tatsächlich eigentlich auch eingezogen für den Krieg. Sehr viel früher auch als in Großbritannien oder in den anderen Ländern, die an diesem Krieg beteiligt waren.
In Deutschland nicht, glaube ich, ne?
In Deutschland, da habe ich nicht
also
ganz genau
höchstens auch als Partisanengruppe, denke ich mal, aber in der Wehrmacht?
Ich glaube auch, also Frauen waren ja nur als Geburtsmaschinen eigentlich
genau,
da.
Genau, deshalb dachte ich auch, ja.
Ich glaube zum Ende hin dann doch, aber nicht für Kampfhandlungen, also dann halt eher als Pflegerin, also als Krankenschwestern oder sowas in der Richtung. Oder halt auch für Arbeit, also in Fabriken oder so. Aber auch in Amerika oder in Großbritannien wurden Frauen eingesetzt, um irgendwie auch typische Männerarbeiten zu erledigen. Also gerade auch in Großbritannien. Ich meine auch, dass die Queen zum Beispiel auch im Zweiten Weltkrieg Mechanikerin war. Die hat dort als Mechanikerin gearbeitet. Und genauso gab es auch Pilotinnen. Und ich glaube auch, also so Spionen, das gab's auch alles. Deswegen ist es halt Schwachsinn zu behaupten, dass Frauen nicht im Krieg gekämpft hätten. Und das Gleiche gilt eben auch für schwarze Männer. Gerade auch aus den USA sind, ich glaube, ich habe auf Wikipedia nachgeguckt, also ich glaube, dort stand, dass irgendwie 125.000 schwarze Männer auch im Krieg, also auch über See waren und in Europa gekämpft haben. Auch nicht unbedingt als wirkliche Frontsoldaten, sondern auch eher im Hintergrund, aber auch als Frontsoldaten, sodass diese Behauptung, das sei nicht authentisch, schon mal grundsätzlich nicht, einfach nicht stimmt. Und genau, das Zweite, das habe ich gerade eben schon gesagt, die Battlefield hat noch nie für sich beansprucht, auch authentisch zu sein, eine authentische historische Darstellung zu liefern. Sie benutzen einfach nur die Settings von irgendwelchen Kriegen, um daraus irgendwie so eine Art Playground zu machen für Leute, die halt eben gerne mal Krieg spielen möchten. Und daran ist nichts erstmal nichts Schlimmes. Und deswegen ist es halt auch so albern, dass Leute dann auf einmal sagen, ihr macht mir mein Spiel kaputt, weil es nicht mehr authentisch ist. Denn man muss sich mal überlegen, wie viele Gameplay-Mechaniken von vornherein eigentlich jeder Versuch einer authentischen Darstellung eigentlich zerschießen. Sowas wie, dass diese, ich habe Battlefield selber nie gespielt, deswegen bewege ich mich hier auf dünnem
Eis. Ich kann dich im Zweifelsfall korrigieren.
Das ist gut. Aber dass die Kämpfe eine Zeitbegrenzung haben. So funktioniert Krieg nicht. Das ist nicht authentisch. Genauso wie, dass es im Krieg keinen Headshot-Counter gab oder auch, dass es keine akkuraten Uniformen dort gibt. Also sie ähneln den damaligen Uniformen, sie sind aber verändert. Und die Städte, die dort, in denen die Kämpfe stattfinden, sind auch nicht hundertprozentig akkurat übernommen. Also all sowas ist halt war schon in den vorherigen Teilen nicht authentisch. Aber jetzt, wo auf einmal Frauen in einem Spieltrailer auftauchen, ist auf einmal das Geschrei groß, dass es nicht mehr authentisch sei. Und genau das sagt Plunkett eben auch. Hier, was hier in dieser Diskussion, die daraus eigentlich herausgebrochen ist, wird, also daran wird vielmehr deutlich, wie sehr dieses Bedürfnis nach Authentizität, nach vermeintlicher Authentizität, eigentlich eher ein vorgeschobener Grund ist, um sich darüber zu beschweren, dass die eigenen politischen Ansichten in einem Spiel nicht mehr so verfolgt werden. Und dass man dann auf einmal sagt, oh ja, nee, das ist aber, das hat nichts mit Politik zu tun, beziehungsweise das ist auf der anderen Seite übermäßiges Politisieren. So. Weil man ja auf einmal sagt, es muss politisch korrekt sein und im Prinzip geht es aber um was ganz anderes. Und ich habe hier noch so ein schönes Abschlusszitat, auch von dem Artikel. Battlefield isn't and never has been about recreating the past. There are far more serious and studious Second World War games for that kind of business. Instead, it's always been about letting people in the present use war as a playground.
Ja, wir haben hier immer das Problem, dass auf der einen Seite sozusagen diesen Authentizitätsanspruch, den gibt es ja schon, aber eben nur bei sehr bestimmten Dingen. Beispielsweise, wie sieht die Waffe aus, wie fühlt sie sich an, wie klingt sie? Ja, wo teilweise ja auch unter großem Aufwand dann originale Aufnahmen von irgendwelchen abgefeuerten Waffen gemacht werden oder irgendwelche Waffenbezeichnungen, die auch dann wirklich lizenziert werden von Herstellern. Und ich glaube, daher kommt so diese Vorstellung davon, dass es authentisch sei. Hast du diesen Trailer mal gesehen?
Ja, ich habe ihn mir auch mehrmals angeguckt. Da wollte ich auch gleich nochmal drüber sprechen.
Das ist ja ein Action-Chaos, was da passiert. Genau. Ein Action-Feuerwerk, ja. Ist wie so eine Action-Achterbahn. Und daher scheint mir diese Vorstellung so abstrus. Man könnte tatsächlich sich fragen, wenn man jetzt sagen würde, das muss irgendwie authentisch sein, dann könnte man sich tatsächlich fragen, wie sind die Schwerpunkte gesetzt? Ja? Dann muss man aber auch fragen, wo sind die Konzentrationslager beispielsweise? Ja, und dann muss man sich all diese Fragen stellen.
Genau.
Und das muss man dann aber auch in Kauf nehmen, wenn man dieses Argument wirklich ernsthaft anführen will. Denn ich stimme da voll und ganz dir beziehungsweise dem Autoren oder der Autorin des Artikels.
Plunkett.
Wie?
Luke Plunkett.
Luke Plunkett. Vollständig zu. Dass es ein Griff nach einem vorgeschobenen Argument zu sein scheint, weil so die eigene politische Filterbubble so ein bisschen angepiekst wird und letztendlich Leute dann in diese Gamergate-Mentalität sicherlich oftmals zurückfallen unter der Idee, dass es eigentlich Spiele sind uns, als weiße Männer sozusagen, ja. Spiele sind uns und die anderen haben da eigentlich nichts zu suchen. Die sollen sich irgendwie andere Spiele suchen oder sollen andere Hobbys verfolgen. Und das ist natürlich ein hochgradig problematisches, weil exklusives und unterdrückendes Argument.
Richtig. Und jetzt nochmal zu dem Trailer. Denn ja. Ich habe also mit Absicht den auch, also nicht, weil ich ihn so toll fand, wobei der ein paar schöne ästhetische Kniffe hat, das will ich ihm gar nicht absprechen.
Ja, fand ich auch ganz gut, ja.
In diesem Trailer ist genau im Prinzip eigentlich nur eine einzige Frau zu sehen. Nämlich diese britische, die dort mit einer Armprothese auch irgendwie auch häufiger mal im Bild ist. Es ist nicht so, als würden dort unglaublich viele Frauen auf dem Feld rumrennen und
die Männer
aus dem Krieg vertreiben und ihnen die Plätze im Krieg wegnehmen. So erscheint mir diese Diskussion, dass es in diese Richtung geht.
Für die Leute ist das so wahrscheinlich, wenn du jetzt sagst, hier ist eine riesige Box mit Süßigkeiten. Eines davon ist vergiftet.
Oder eins davon ist Brokkoli.
Eins davon ist Brokkoli, genau. Würdest du sie dann immer noch essen? Nein, das eine Brokkoli hat alles verdorben. Jetzt alles falsch hier.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, einmal, als der Protagonist sich aufrichtet, nachdem er irgendwie hingefallen ist, sieht man eine Frauenleiche unter ihm so gesehen. Das ist halt aber das einzige Mal, dass man dort Frauen sieht. Das ist nicht so, als wären alle Männer durch Frauen ersetzt. Erstmal das, also das finde ich schon so absurd, dass Leute sich über eine einzige Frau so dermaßen aufregen können. Und das Gleiche ist halt, also es sind halt trotzdem immer noch sehr viele weiße Männer in diesem Trailer. Das sind auch, also viel, also ich weiß nicht, da habe ich nicht ganz so stark drauf geachtet, man sieht aber nicht so viele schwarze Leute dort rumlaufen. Also sie sind immer noch in der Mehrzahl und deswegen finde ich das halt auch so albern, dass sie da irgendwie so ausrasten, weil es ändert ja nichts an dem Spiel oder an dem Spielgefühl selber, nur weil dort Frauen herumlaufen oder Schwarze.
Aber sag mal, diese weibliche Person mit den roten Haaren,
ja.
Meinst du, das wird die Protagonistin sein?
Nee, das glaube ich nicht.
Weil, also, ich, die Perspektive in dem Trailer war eine andere Person. Richtig, und diese Person mit den roten Haaren hat dem Protagonisten sozusagen aufgeholfen.
Ja, das wird halt so ein Ally sein einfach. Also als ob Battlefield jemals von einem männlichen Protagonisten abweichen würde. Vielleicht
kannst du mir vorstellen.
Vielleicht in so 10, 15 Jahren oder so. Aber das glaube ich nicht. Das wird, das, also dieses, in diesem Spiel wird es auf gar keinen Fall eine Frau sein. Aber es ist ja immerhin schon mal gut, dass sie jetzt zumindest NPCs haben, die nicht weiß und männlich sind.
Aber sagen wir mal, ich gehe mal davon aus, dass es im Online-Spiel kannst du das Geschlecht auswählen.
Das glaube ich auch, ja.
Ja, es ist ja oftmals so, dass wenn sozusagen eine, sagen wir mal, eine, wie formuliere ich das jetzt? Also es ist eine hegemoniale Gruppe, die sozusagen andere ausschließt und unterdrückt, ihnen auch mit einer gewissen Xenophobie gegenübersteht. Die Quantität dieser Personen, sowohl die Quantität, aber auch natürlich die Bedrohlichkeit dieser Personen viel höher einschätzt. Sodass man ja auch zum Beispiel annimmt, wenn man an das Jahr 2013 denkt, wo ja einige Personen nach Deutschland gekommen sind, die geflohen sind, ja. Und dann annahmen irgendwie, das sei jetzt eine, also da war dann teilweise die Rede, ich verwende hier einfache Anführungszeichen, von einer Flüchtlingswelle, die sozusagen Europa überflutet. Dabei ist das sozusagen auf die Bevölkerung Europas gerechnet gar nicht, sondern nicht viele Menschen gewesen. Und ich glaube, das geht sozusagen damit einher, dass man diese jeweiligen Personen als Fremdkörper wahrnimmt und da ist natürlich jeder Fremdkörper sozusagen zu viel. Ja. Daher scheint mir diese Aufruhr zu rühren. Nummer
4.
4. Richtig.
Sehr gut.
Wieder ein radikaler Themensprung. Eigentlich, schade, wir hätten so viele gute Themen schon für eigene Sendungen hier jetzt gehabt.
Ja.
Wäre auch noch so einer hier, der nächste. Über einen, der aus Ängsten Geld macht, von Jan Stremmel, ein Artikel von süddeutsche.de. Sophie, ist dir der Name Manfred Spitzer ein Begriff?
Ich habe den schon mal gehört, vermutlich auch aus deinem Mund, aber das sagt mir nichts, nee.
Also der Name ist in unserem Podcast schon häufiger gefallen, wenn man eigentlich, also wenn es um Kritik an digitalen Spielen oder um Kritik an Bildschirmmedien überhaupt geht, kommt man an Professor Dr. Manfred Spitzer eigentlich nicht vorbei.
Offensichtlich doch.
Zumindest wenn man die sogenannte Killerspieldebatte aus den Nullerjahren mitbekommen hat, da war Manfred Spitzer überall. Und auch gegenwärtig ist es so, dass er wieder häufig in Talkshows unterwegs ist.
Da war ich noch ein bisschen zu klein für.
Ich habe das damals mitbekommen und daher ist Manfred Spitzer ist auch in der Games-Kultur, sage ich mal, kennt jeder Manfred Spitzer. Und Jan Stremmel hat jetzt eine Art Porträt, könnte man sagen, über das vergangene und gegenwärtige Wirken von Manfred Spitzer geschrieben, das ich sehr interessant fand. Dabei wird deutlich, dass Manfred Spitzer sozusagen aus einem Angstpotenzial der Gesellschaft heraus schöpft. Seine Thesen sind zugespitzt und seine Formulierungen sind sehr prägnant. Man muss dazu sagen, also Manfred Spitzer ist Hirnforscher, Ja, so ein Neurobiologe meint.
Ah, ja, ich erinnere mich, da haben wir doch wirklich schon mal im Podcast drüber geredet, ja.
Ja, und Manfred Spitzer ist abgesehen davon, dass er sozusagen dass er Hirnforscher ist und Vorträge hält und solche Geschichten, vor allem auch sehr stark in der Öffentlichkeit unterwegs und schreibt vor allem auch Bestseller. Ja, also zahlreiche Bücher, die sich sehr stark verkaufen. Vorsicht Bildschirm war zum Beispiel eines, was ich glaube im Zuge dieser Nullerjahre erschienen ist. Hier ein Zitat von Jan Stremmel, das ist so ein bisschen verdeutlicht. Zitat. Ein typischer Spitzer-Satz aus einem seiner Bestseller geht so. Zitat im Zitat. Meiden Sie digitale Medien. Sie machen tatsächlich dick, dumm, aggressiv, einsam, krank und unglücklich. Einen typischen Spitzer-Satz erkennt man auch daran, dass man sich selbst möglicherweise beim Nicken ertappt. Spitzer-Sätze klingen logisch, decken sich mit dem gesunden Menschenverstand. Und sie berühren ein Unwohlsein, das fast jeder Erwachsene kennt, der hin und wieder mit Jugendlichen zu tun hat. Smartphones machen süchtig? Bestimmt. Computerspiele dumm? Klingt vernünftig. Soziale Medien neidisch und traurig? Vermutlich, ja. Zitat Ende. In akademischen Kreisen muss man dazu sagen, gilt Manfred Spitzer als zumindest umstritten. Es gibt hier einen Professor, der mit einbezogen wurde in diesen Artikel, Markus Appel, Professor für Medienkommunikation in Würzburg, der das Buch Digitale Demenz von Manfred Spitzer durchgearbeitet hat und alle Behauptungen, Studien und Fußnoten, die in diesem Bestseller von Manfred Spitzer Erwähnung finden, nachvollzogen hat. Und er kommt zu dem Ergebnis, dass es keine eindeutigen Belege für die Thesen von Manfred Spitzer gibt. Er sagt, Zitat, Spitzer habe sich einzelne Ergebnisse herausgepickt, die zu seinen Thesen passten und alles andere ignoriert. Zitat im Zitat. Dieses schiefe Bild garniert er mit ein bisschen Hirnforschung, was natürlich viele Leute überzeugt, sagt Appel. Nur mit guter Wissenschaft hat das wenig zu tun. Auch gegenüber den kritischen Nachfragen von Journalisten reagiert Manfred Spitzer ausgesprochen empfindlich. Es gibt einige nette Beispiele, die ich jetzt hier nicht mitgebracht habe, aber
allein
dafür lohnt sich der Artikel. Ja, also Jan Stremmel berichtet davon, dass irgendwie Manfred Spitzer macht dann so seine Vortragstour. Und da ist halt ein Journalist, der dann sozusagen nach dem Vortrag sich mit Manfred Spitzer unterhält und kritisch nachfragt und irgendwie sagt, ja, aber diese Statistik, die Sie da irgendwie präsentieren, das passt doch irgendwie alles nicht zu dem, was Sie sagen. Und dann erzählt dann Jan Stremmel sein MacBook auf und hält es der Person hin und sagt irgendwie so, ja, wollen Sie es nicht kapieren oder was ist bei Ihnen los? Und sowas.
Wow.
Und ist also diesbezüglich relativ upfront. Die Kompetenz von Manfred Spitzer, ja, seine wissenschaftliche Kompetenz an sich, muss dabei gar nicht unbedingt in Frage gestellt werden, laut dieses Porträts. Als Hirnforscher und auch als Psychiater ist Manfred Spitzer zweifelsohne hochqualifiziert. Ja, so hat er einschlägige Referenzen. Allerdings bewegt er sich mit seinen Bestsellerbüchern eben oftmals in Bereichen, die seinem Fachgebiet auch nur bedingt entsprechen, was sich dann mitunter darin niederschlägt, dass er beispielsweise Korrelationen als Kausalitäten interpretiert. Manfred Spitzer ist vor allem auch ein beeindruckender Rhetoriker. Er hat schlichtweg Schauwert. Ja, das ist eine Rolle, die ihm auf den Leib geschneidert scheint. Ein Freund von Manfred Spitzer erzählt in diesem Porträt auch, dass er im Grunde genau das eigentlich auch möchte. Er möchte im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen, er möchte sprechen, er möchte berühmte Bücher, also Bestsellerbücher schreiben und ja. Die Kommunikation eben in der breiten Öffentlichkeit oder mit der breiten Öffentlichkeit scheint ihm sehr wichtig zu sein. Als abschließendes Zitat aus diesem Porträt schreibt Jan Stremmel folgendes. Manfred Spitzer scheint Fakten nur noch als wabernden Hintergrund für die Präsentation seiner Wirklichkeit zu brauchen. Entschuldigung, seiner Wahrheit zu brauchen. Ganz genau sollen es bitte nur seine Gegner nehmen. In Ausgabe 1 2018 der Nervenheilkunde malt er im Vorwort mal wieder ein Schreckensbild. Zu den Nebenwirkungen von Smartphones gehörten demnach Suizidalität, Geschlechtskrankheiten und sogar die Gefährdung der Demokratie. Der Professor endet mit einer Empfehlung an die geneigten Leser. Und hier Zitat direkt von Manfred Spitzer. Wer mir nicht glaubt, kann und sollte sowieso alles selbst googeln. Denn im Bereich der Wissenschaft geht es nicht darum, etwas zu glauben, sondern darum, etwas begründet zu wissen. Zitat Ende. Das war ein kleines Porträt von Manfred Spitzer.
Schwierige Person.
Ja, schade, dass du dem bislang noch nicht über den Weg gelaufen bist. Ja, aber
ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ganz gut.
Musst du dir mal so ein paar Talkshow-Ausschnitte anschauen. Ja, vermutlich. Also tatsächlich, Manfred Spitzer ist ein gern gesehener Gast in sämtlichen Talkshows, wegen seiner provokanten Thesen. Der zieht halt richtig, ne?
Klar.
Klar, das ist, wenn man da irgendwie rein in dem akademischen Elfenbeinturm vor sich hinschreibt und hauptsächlich mit der Fachcommunity in Interaktion tritt, dann erreicht man natürlich nicht diesen Grad an Prominenz, den Manfred Spitzer vorzuweisen hat.
Ja, aber
hat.
Dafür dann irgendwie Wissenschaftlichkeit über Bord zu werfen.
Ja, das ist, ich finde tatsächlich ein großes Problem. Also, was ich jetzt nicht mit drin hatte, aber einen schönen Satz fand, ist, dass dieser Professor der Medien, was war das, Medienwissenschaftler, Entschuldigung, Markus Appel, genau, Professor für Medienkommunikation, der sagte auch, dass Manfred Spitzer eigentlich in den Gebieten, über die er schreibt, ist er eigentlich ein meinungsstarker Laie. Ja. Weil er sich mit so Sachen wie beispielsweise jetzt Medienwirkungsforschung selbst scheinbar nicht so intensiv beschäftigt hat. Er ist Hirnforscher, er ist Psychiater. Und es steht, niemand möchte sozusagen ihm das aberkennen. Und dass er sozusagen wahrscheinlich auch irgendwie im akademischen Bereich publiziert und da vielleicht Sachen macht, die sehr gut und sehr verlässlich sind, muss man ja gar nicht unbedingt anzweifeln.
Nee, das tue ich auch nicht.
Aber sozusagen diese Befürchtung, diese Ängste, die er aufgreift aus der Bevölkerung und hat verstärkt, führt einfach zu Problemen. Auch zu zugespitzt, meines Erachtens nach, zu zugespitzten Debatten, die keinerlei Konsens oder keinerlei Kompromiss mehr zulassen, weil sie grundsätzlich sagen, das ist alles schlecht. Und Manfred Spitzers Haltung unter anderem wäre ja, oder war es lange Zeit, mittlerweile hat er sie etwas relativiert, wir sollten Kinder und Jugendliche so lange wie möglich von allen digitalen Technologien und Bildschirmmedien fernhalten. Kein Fernsehen, kein Internet, nichts dergleichen. So lange wie möglich. Weil früh genug kommen sie damit in Kontakt. Er vergleicht das unter anderem mit Alkohol und mit Zigaretten. Ja. Wie eine Droge halt. Ne? Früher oder später kommen sie damit in Kontakt und dann müssen sie damit irgendwie umgehen. Aber wir würden ja jetzt auch nicht, das wäre so ein Manfred-Spitzer-Satz, wir würden ja jetzt auch nicht in der Schule den Schülern irgendwie Alkohol geben, um sie darauf auf Alkohol trinken vorzubereiten. Und deshalb sollten wir ihnen auch keine iPads geben. Das ist sozusagen These Manfred Spitzer.
Aber wo zieht er denn die Grenze? Also so lesen ist okay, ist aber okay. Oder ist das auch nicht so gut?
Buchlesen?
Ja.
Ja, Buchlesen darf man, glaube ich.
Klar.
Buchlesen darf man. Aber nicht auf dem iPad.
Weil Bücher ja auch grundsätzlich immer gut sind. Es gibt keine schlechten Bücher oder so. Ja, Hauptsache man liest auf Papier.
Er würde wahrscheinlich sagen, das Gehirn verkümmert dann, wenn du die ganze Zeit vom Bildschirm hängst.
Das ist halt, also...
Wie das verkümmert. Mein Gehirn ist auch schon ganz verkümmert.
Deswegen hast du auch vergessen, dass wir bei der Nummer 4 sind.
Richtig. Und jetzt sind wir bei der Nummer 5.
People love zombie stories because they represent hope. Fiend Zone Episode 1. So. Also erschienen auf dem YouTube-Kanal von Polygon und ich denke mal, die Autorin, auch wenn das jetzt nicht in der Videobeschreibung steht, ist aber Jenna Stober, keine Ahnung, weil sie dort auch spricht und auch vor der Kamera steht und so. Und in diesem Video-Essay geht es eben darum, wie sich Zombie-Narrative im Verlauf der Zeit ändern und wo wir uns gerade im Prinzip damit befinden. Und bevor ich auf den Inhalt eingehe, finde es einfach sehr, sehr toll, dass sie dieses Video gemacht hat, weil es einen tatsächlich wissenschaftlichen Approach hat. Auch wenn es natürlich sehr, sehr low level ist, um das natürlich für die Zuschauerschaft oder die generelle Leserschaft von Polygon irgendwie zugänglich zu machen, wo man ja nicht immer davon ausgehen können, dass alle jetzt irgendwie eine medienwissenschaftliche Ausbildung haben. Dennoch sagt sie von Anfang an, dass das eine Perspektive ist, die Medientheoretiker halt einnehmen, was sie halt auch macht und sagt halt auch, sie hat einen Master in Medienkultur gemacht und so. Und das ist für mich einfach schon deswegen cool, weil man daran halt sieht, okay, man kann sowas auch in einen journalistischen Kontext hineintragen. Und dass das Studium nicht komplett umsonst war. So.
Hallo?
Also, weißt du, ja, wenn, also, ne, mit der Perspektive oder mit meinem Wunsch, irgendwie in Journalismus einzusteigen und ich immer da die ganze Zeit das Gefühl habe, das meiste kann ich, was ich im Studium gelernt habe, kann ich eigentlich nicht so wirklich verwenden, geben mir solche Videos eigentlich immer viel Hoffnung.
Ja, und dafür gibt es ja auch unseren Podcast.
Ja, ja, klar, aber den wird es ja vielleicht auch nicht immer geben.
Was?
Doch, der bleibt für immer da.
Der bleibt für immer. Pixeldiskurs forever.
Okay, aber jetzt zum Inhalt. Genau, Zombie-Narrative. Und sie sagt, dass, und das ist jetzt keine unbedingt steile These, wenn man jetzt irgendwie aus einem medienwissenschaftlichen Bereich kommt, aber sie sagt eben, dass Filme und oder generell Narrative in Filmen und in diesem Fall eben auch Zombie-Narrative ein Ausdruck der ihrer jeweiligen Epoche sind und Ängste der Gesellschaft, die, wie sie damals oder heute ist, eigentlich darstellen. Und dass sie das nicht unbedingt direkt ansprechen in ihren Filmen, sondern häufig über Metaphern arbeiten. Sodass Filme wie zum Beispiel, sie steigt eben über Filme ein, weil das wahrscheinlich ein bisschen zugänglicher ist erstmal. Zum Beispiel Dawn of the Dead, einer der bekanntesten Zombie-Filme, die es, glaube ich, so gibt. Eine Kapitalismuskritik beziehungsweise Kritik am Massenkonsum ist, das aber natürlich über Zombies vermittelt und nicht konkret anspricht. So. Und sie sagt eben auch, dass man das an der jeweiligen Epoche natürlich die Veränderungen sieht. Es bleibt natürlich immer bei diesem Grundgerüst des Zombies, des Untotens, der irgendwie Menschen frisst. Aber abseits dessen wandelt sich das natürlich und sie hängt sich dann, ne, als Amerikanerin auch verständlich, vor allem an dem 11. September auf und sagt, nach dem 11. September sind alle Filme, nicht nur Zombie-Filme, sondern Filme aller Genres, sehr geprägt von amerikanischen Städten, die zerstört werden und einstürzende Gebäude und irgendwie das Gefühl von Weltuntergang ist in diesem Film stark präsent. Und das Gleiche, sagt sie eben auch, ist bei Spielen eben auch so der Fall. Nur dass dort eben die Problematik vorherrscht, dass Zombies eben nicht nur ein narratives Element sind, sondern auch ein spielmechanisches. Sodass die sich das so ein bisschen voneinander loskoppelt. Aber es dennoch auch Narrative gibt, an denen man auch eine Entwicklung sieht. Sie sagt nämlich, dass während in den 2000ern eben diese Apokalypsenstimmung sehr stark vertreten ist, ist seit irgendwie, ich glaube, sie sagt, seit ungefähr 8 Jahren auch wieder so ein Shift erkennbar. Und sie macht es an zwei Effekten so gesehen fest. Einerseits natürlich dieses Gefühl von, okay, die Welt geht unter und dann wird festgestellt, oh nein, sie geht eigentlich doch nicht unter. Wir müssen uns wieder aufrappeln und weitermachen. Uns unsere Leben wieder aufnehmen, Familien gründen, das Zuhause wieder aufbauen, so in die Richtung. Das nimmt Einfluss auf jetzige Spiele, wie sie sich entwickeln. Und der Aspekt, dass natürlich die erste Spielergeneration jetzt inzwischen erwachsen geworden ist und sich daran natürlich auch die Narrative der Spiele anpassen. Sie macht das zum Beispiel an God of War deutlich. Während es am Anfang irgendwie noch um Sex und Gewalt ging in den Spielen und irgendwie um Kratos, der irgendwie seinen Vater auch tötet und all sowas, geht der neue Teil darum, wie er mit seinem Sohn irgendwie, wie er seinen Sohn aufzieht, ganz grob gesagt. Und sie sagt, dass diese Entwicklung sich darin manifestiert, dass heutige Narrative, also auch in Zombie-Narrativen, aber auch in anderen Sachen, viel hoffnungsträchtiger sind, als sie es vielleicht noch vor 8 Jahren waren, nach dem 11. September. Genau, das ist eben, dass man das an vielen Kleinigkeiten sieht. Also sie nennen The Last of Us, wo es ja auch um irgendwie ist ja im Prinzip auch eine Vater-Tochter-Beziehung und irgendwie dieses Ziel nach nicht nur Überleben oder dieses Streben nach nicht nur Überleben, sondern auch einen sicheren Ort finden und eine Gemeinschaft finden, mit der man zusammen irgendwie leben kann und sich gegenseitig beschützen kann. Gleich ein anderes Beispiel nennt sie halt auch State of Decay, wo das genau das Gleiche ist. Da geht es nicht darum, als Einzelkämpfer zu überleben, sondern man lebt in einer Community und muss sie irgendwie aufbauen bzw. verstärken innerhalb einer fortschreitenden Zombie-Apokalypse, wo es halt eben, aber alles eben sehr, sehr hoffnungsträchtig ist. Und das ist so ihr Fazit. Das Narrative, nachdem sie nach dem 11. September sehr, sehr apokalyptisch und pessimistisch waren, nun eben dieser Shift stattgefunden hat, nachdem diese Krise überstanden wurde, dass es jetzt irgendwie alles irgendwie ein bisschen hoffnungsvoller ist.
Ich würde zu weiten Teilen mitgehen. Ich finde, also bis zu dem Gedanken, also einschließlich des Gedanken des kollektiven Traumas des 11. September, stimme ich hundertprozentig zu. Also würde ich Ihrer Argumentation folgen. Aber es kann sein, dass ich da vielleicht bin ich ein bisschen aus einer europäischen Perspektive geprägt und schaue deshalb anders darauf. Ja. Vielleicht bin ich auch durch die Pfister-Schule, durch die Eugen-Pfister-Schule irgendwie geprägt. Ich weiß auch nicht. Aber für mich wäre es so, ich würde die These aufstellen. Und wie gesagt, das ist eine These, weil ich es jetzt nicht irgendwie empirisch untersucht habe oder belegen kann oder analytisch untersucht habe. Aber mir scheint es so, dass Dawn of the Dead ist ein gutes Beispiel. Da haben wir nämlich diese Situation, dass sozusagen der Kapitalismus kritisiert wird und sozusagen das, was letztendlich die Erlösung bringt, woher kommt die Hoffnung? Aus der Solidargemeinschaft. Mir scheint es dann aber so zu sein, dass mit dem Zusammenbruch des real existierenden Kommunismus in weiten Teilen der Welt sozusagen diese Hoffnung etwas verloren gegangen ist und deshalb sozusagen ein stärkerer Fokus, also ich würde das gerade in Frage stellen, ein stärkerer Fokus auf dem Individuum liegt auf einer eigentlich neoliberalen Ideologie. Ich sehe diesen Gemeinschaftsaspekt auch in The Last of Us nicht so, wie sie das beschreibt. In State of Decay schon, The Last of Us nicht.
Da muss ich mich vielleicht auch korrigieren, habe ich es nicht ganz richtig auf den Punkt gebracht. In The Last of Us geht es vor allem um diese Vater-Tochter-Beziehung. Also vor allem in Bezug auf die Spielerschaft wird älter und damit verändern sich auch die Narrative hin zu familienähnlichen Erzählungen.
Mir scheint tatsächlich diese Hoffnung, die sich in Zombie-Erzählungen findet, oftmals darauf, also auf dem Isolationismus, ich habe schon mal einen Artikel von Eugen Pfister mitgebracht, in dem er das geschrieben hat, das schien mir sehr überzeugend zu beruhen, wohingegen, wenn wir auch an Erzählungen denken wie The Walking Dead und ähnliche, die Gemeinschaft eher sozusagen auch das Problem ist. Weil da oftmals ja das Drama und die Feindseligkeiten, die sich innerhalb der Gemeinschaft abspielen, daher kommen ja die Konflikte, weniger aus dem Zusammenhalt, sondern aus dem, ja, also das gemeinschaftliche Zusammenleben ist eher das Problem und zu bevorzugen wäre dann eher sozusagen die Einzelkämpfer-Ideologie.
Da würde ich dir ein bisschen widersprechen, auch im Hinblick auf einen Aspekt, den ich jetzt nicht angesprochen hatte, weil das nur so eine Vermutung ganz am Ende von dem Video war. Auch in The Walking Dead wird aber immer Gemeinschaft angestrebt und immer versucht, also selbst Rick, der absolut verrückt ist eigentlich, lebt in einer Gruppe und versucht, seine Gruppe zusammenzuhalten und erweitert diese Gruppe auch nach und nach. Es ist ja nicht so, als würden sie die ganze Zeit alleine kämpfen. Klar, es gibt Konflikte, die durch Gruppenbildung entstehen, aber meistens sind das Gruppen von außen, die kleinere oder die geschlossene Gemeinschaft bedroht. Und da komme ich jetzt auch zu dem Aspekt, den ich noch nicht erwähnt hatte. Sie sagt, dass sie den nächsten Metapher, die jetzt benutzt wird, sich vermutlich in der Darstellung von Kulten ausdrücken wird in den nächsten Jahren. Dass Kulte die neuen Bedrohungen sind, in der sich die Angst der Gesellschaft ausdrückt. Und das wäre ja genau das, was du meinst, dass eine Gemeinschaft von einer anderen extremistischen oder wie auch immer gearteten Gruppe mit anderen Vorstellungen bedroht fühlt.
Das wäre unter anderem, könnte ich mir gut vorstellen, dass es dazu kommt.
Sie hat es halt am Ende nur noch als so Vermutung gesagt, was sie aber halt noch nicht festmachen kann.
Ja. So. Ich habe einfach den Eindruck, dass vielleicht bin ich da auch nicht am Puls der Zeit, weil ich die aktuellen Zombie-Narrative auch weniger verfolgt habe als diejenigen, die beispielsweise so vor 8 Jahren vielleicht noch mal ein Bild davon geprägt haben. Da schien mir einfach die Solidargemeinschaft als etwas dazustehen, das eher in den Hintergrund tritt und das Einzelkämpfertum, das eher im Vordergrund steht. Ohne das Ende von The Last of Us beispielsweise vorwegzunehmen, ist es aber eine Erzählung, die ich häufig da gefunden habe. Und bei der ich sozusagen vermuten würde, dass, wie gesagt, ist die These, die ja auch gar nicht unbedingt in Widerspruch zu dem steht, was jetzt in dem Artikel oder in dem Video vorgetragen wurde, dass sozusagen die Solidargemeinschaft nur bedingt als Lösung angesehen wird. Also der Kapitalismus in seiner Kernideologie weniger in Frage steht, als er es könnte.
Ja, also ich finde Walking Dead halt sehr symptomatisch für ihre, also es ist ein sehr, sehr gutes Beispiel für ihre Argumentation. So. Aber du bist,
sprechen wir
bist
jetzt über die Spiele, ich habe die Serie ja nicht gesehen.
Nee, die Serie tatsächlich. Also die, aber auch die, die Spiele, das sagt, nimmt sie auch als Beispiel und sagt, da geht es auch um Familien, irgendwie um Familien, die versuchen zusammenzubleiben und sich gegenseitig zu helfen. Und genau das ist auch bei The Walking Dead der Serie der Fall. Also dort geht es auch darum, sie werden in der Gruppe natürlich auch stärker. Also das ist tatsächlich ja, so.
Aber da geht es auch stark um In-Group und Out-Group, ne?
Also ja, das habe ich ja gesagt, genau. Dass eine geschlossene Gruppe, eine feste Gruppe von einer anderen bedroht wird, die von außen einwirkt.
Ja, dann sind wir vielleicht, ist vielleicht nur anders formuliert, ja. Weil ich würde das nämlich auch so sagen. Also der Isolationismus bedeutet jetzt gar nicht so unbedingt, dass es jetzt nur eine Person notwendigerweise sein muss. Aber halt die kleine Gemeinschaft, die sozusagen andere ausschließt und zuallererst an sich selbst denkt. Das ist sozusagen, also dass man sozusagen die Solidargemeinschaft, die sich ja auf andere Menschen insgesamt auswirken würde, ja, weil das wäre ja ein Prinzip, was eigentlich irgendwie einem, ich sag mal, marxistischen oder kommunistischen Gedanken zugrunde läge, dass die sozusagen aufgegeben ist oder als hoffnungslos erscheint. Wohingegen eher so der Rückzug, das kann die Kernfamilie sein beispielsweise, aber auch eben eine Gemeinschaft, die sozusagen auf Effizienz schaut, also die sagt, wir haben nicht genug Ressourcen, um alle aufzunehmen, ja, also müssen wir dann Leute auch wegschicken oder verenden lassen. Dieser neoliberale Imperativ durchaus drin vorhanden zu sein. Aber gut, spannendes Thema, müssen wir auch mal eine Sendung zu machen.
Müssen wir zu allem
eine Sendung. Können wir Eugen Pfister mal einladen. Nummer 6?
Ja.
How the Train Level in Uncharted 2 Works von Freako. Das ist ein YouTube-Kanal. Das Video findet sich natürlich auch, sowie alle anderen Artikel, die wir in dieser Sendung vorgestellt haben, in den Shownotes. Wenn ihr Uncharted 2 gespielt habt, liebe Leute da draußen, und Sophie, von dir weiß ich, dass du es ja auch getan hast, dann erinnert ihr euch bestimmt an die eindrucksvolle Zugsequenz. Zu ihrer Zeit, als Uncharted rauskam, muss ich sagen, 2009, ja, also fast 10 Jahre alt, ist es für die PS3 erschienen und es war absolut beeindruckend zu sehen, zumindest für mich und für viele andere auch, wie fluide und dynamisch sich diese Zugsequenz abgespielt hat. Man kann sich das so vorstellen, ja, du hast es natürlich anders wahrgenommen, weil das viel später gespielt, ne?
Ja, ja.
Man kann sich das so vorstellen, also Nathan Drake, der Protagonist, ist auf einem sehr langen Zug und er arbeitet sich sozusagen Waggon für Waggon vor. Dabei liefert er sich zahlreiche Schusswechsel, er kämpft auch mit einem Helikopter unter anderem.
Er klettert auf den
Dächern der Waggons und an den Seiten herum, bewegt sich aber auch wieder in das Interieur des Zuges. Und währenddessen wechselt mehrfach die Szenerie. Von so einer Art Dschungel bis zu so einer Art Berggipfel, könnte man sagen.
Ja, ich glaube so Dschungel, Klippe und Tunnel. Das sind so die 3 verschiedenen.
Ja, und dann geht's oben auch nochmal raus auf den Berggipfel.
Ja, ganz Eis. Am Ende, aber das zählt nicht.
Warum nicht? Das ist die letzte Szenerie.
Ist das wirklich auch im Schnee? Ist das nicht schon, nachdem er aus dem Zug ist?
Ich glaube, das ist noch auf dem Zug. Der Zug kommt am Ende auf den Berggipfeln raus.
Ich kann mich halt nur noch. Ja, okay. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher.
Der YouTuber Freako hat eine modifizierte PS3, in dem er sozusagen über ein Debug-Menü Zugriff hat auf die Kamera in Uncharted 2. Und diese also frei bewegen kann, während die Sequenz abläuft. Und ich habe das jetzt absichtlich als abschließendes Schmankerl dieser Sendung mitgebracht. Einfach weil das interessant ist zu sehen, so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, zu schauen, wie funktioniert diese Sequenz. Denn es scheint ja so zu sein, dass irgendwie, also ich, für mich zumindest damals war das wirklich abgefahren. Dass du auf diesem Zug herumkletterst und du konzentrierst dich natürlich auf das, was so passiert, auf die Schusswechsel und sowas, ja. Und währenddessen ändert sich die Szenerie und es sieht so aus, als ist alles so dynamisch, so authentisch. So echt. Das ist fast gruselig. Und da muss ja mit Tricks gearbeitet worden sein. Das war der Gedanke dahinter. Und deshalb sind sozusagen jetzt also mindestens 2 dieser Kniffe konnten aufgedeckt werden von Freako. Es ist beispielsweise so, das ist der erste und gewiss wichtigste Kniff, der Zug fährt tatsächlich in mehreren Schleifen. Also nicht auf einer Strecke, er fährt nicht vorwärts im Grunde, sondern in Schleifen. Das sind ziemlich lange Schleifen, sodass es nicht so auffällt. Aber unter anderem eine Sache, an der man das sehen kann, ist, wenn man jetzt mit diesem Debug-Menü, wenn man Nathan Drake sozusagen stillstehen lässt in diesem Level und man beschleunigt den Zug, ich glaube, er hat ihn irgendwie auf 300 km/h oder sowas beschleunigt in diesem Video, wow. Dann ist klar zu erkennen, wie der Schatten von Nate um 360 Grad um ihn herum wandert.
Ah, okay.
Weil die Lichtquelle als Sonne sozusagen einmal umfahren wird. Aber auch wenn man sozusagen weit genug rauszoomt, dann sieht man diese Schleife, dass es eigentlich so ein Loop ist. Und dann wird es sozusagen, je nachdem, wo man sich auf diesem Zug befindet, wird es dann getriggert, ob der Zug entweder weiter im Loop fährt oder sozusagen in den nächsten Abschnitt, in den nächsten Loop übergeht. Ja, das ist zum Beispiel einer dieser Kniffe, die diese Sequenz so dynamisch erscheinen lassen. Auch ist es beispielsweise so, das ist ein weiterer Kniff, dass ein bestimmter Waggon auf diesem Zug wird genutzt. Der hat sehr hohe Wände. Das ist sozusagen, man kann sich das so vorstellen, diese Waggons, also, die sehen alle relativ gleich aus. Dann kommt man aber irgendwann auf so einen Güterwaggon, mit dem irgendwie beispielsweise jetzt irgendwelcher Schotter gefahren werden könnte. Und man klettert hinten in diesen Waggon hinein. Der ist oben offen, aber die Seitenwände sind sehr hoch und hat so ein Schraubding, so ein Ventil, was man öffnen muss, um weiterzukommen. Und währenddessen ist es so, dass die Kamera, also man kann nicht jenseits der Wände blicken. Wenn man das jetzt aber macht, mit diesem Debug-Menü, dann sieht man, wie sozusagen diese Verdeckung der Umgebung genutzt wird, um die neuen Assets für den nächsten Loop zu laden. Ja, also ein ausgesprochen geschicktes Verdecken von Ladezeiten.
Ja, also das ist ja tatsächlich so, dass die Sequenz immer mal wieder unterbrochen wird durch kürzere Cutscenes, die wahrscheinlich dann genau dafür da sind, um eben das zu wechseln.
Richtig, genau. Ja. Das wäre so einer dieser Aspekte. Es ist ein bisschen schwierig, diese ganzen Kniffe zu erklären, aber in diesem Video wird das sehr gut deutlich. Das ist sehr unterhaltsam anzuschauen, auch sehr interessant, wenn man üblicherweise eben nicht diesen Blick hinter die Kulissen des Spieles hat. Wenn ihr euch dafür interessiert, für diese zahlreichen Tricks, für die Dynamik der Zugsequenz, aber auch viele andere interessante Szenen, kann ich den Kanal von Freeco durchaus empfehlen. Er ist in Kooperation mit noch einer anderen Person und die machen das häufiger. Also bei Spielen einfach mal über ein Debug-Menü die Kamera frei bewegen und mal gucken, was passiert eigentlich. Auch kleine lustige Anekdote. In Uncharted gibt es ja auch diese Szene in Uncharted 2, in der man dieses Museum, ich glaube in der Türkei, einbricht, ganz am Anfang.
In der Türkei?
Ist das nicht in der Türkei? Oder war es woanders? Das ist im Grunde das erste Level
in Uncharted 2. Ich schmeiß die Spiele gerade alle durcheinander. Aber ja, das kann...
Man bricht da in so ein Museum ein, um am Ende dann diese Cintamani-Stones zu finden, in so einer Zauberlampe.
Oh mein Gott, das ist alles so... Also in diesem Spiel gibt es ja so viele Museen, also in der Reihe so. Deswegen kann ich mich gerade überhaupt nicht mehr erinnern.
Typische Sequenz, es gibt natürlich Wachen. Und man darf nicht gesehen werden.
Wo man sich so durchschleichen muss.
Muss ich durchschleichen, genau.
Ja, jetzt erinnere ich mich. Da habe ich sehr schlechte Erfahrungen gemacht damit.
Und jetzt ist das ja so, Nathan Drake sollte, und das war sozusagen die Annahme der Entwickler, sollte die Wachen nicht umbringen. Also sie betäuben, ja. Jetzt gibt es aber auch Sequenzen, wo die Wache beispielsweise über einem steht und man klettert außen an der Fassade und dann reißt man die so runter.
Ja.
Und wenn man die Kamera frei bewegen kann und der Wache folgt, dann sieht man, wie sie erstmal super tief fällt und dann da ins Wasser fällt und dann wegschwimmt. Sodass man die Wache nicht getötet hat. Obwohl man das als Spieler bekommt man das nicht mit, aber die taucht dann da ins Wasser ein und schwimmt dann, wo so Brustschwimmen, ne?
Ja.
Schwimmt die dann da weg. Das fand ich eigentlich ganz ulkig.
Aber auch ohne Alarm zu schlagen, selbstverständlich.
Ja, natürlich. Diese und weitere interessante Hintergrundgeschichten gibt es auf den Kanälen von Freeco und dem Kollegen, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Das war's mit der Presseschau, ne?
Ja.
Ich bin jetzt gerade noch dabei. Das Ding ist nämlich so ein bisschen... Ich suche gerade diese Survey von Detroit, die ich am Anfang schon mal angesprochen hatte.
Ach ja, du wolltest mir ja Fragen stellen, das hast du jetzt ganz vergessen.
Ja, das hab ich tatsächlich vergessen. Es gibt aber, wo ist denn diese Survey hier? Surveys about artificial life forms. Aber wo finde ich den jetzt? Das ist noch so frisch raus, dass ich das gar nicht finde.
Dann rekonstruiere sie doch einfach aus deinem Gedächtnis. Deinem wunderbaren, guten Gedächtnis.
Boah, was waren denn noch so Fragen, die darin vorkamen? Sophie.
Ja.
Glaubst du, dass Technologie eine Bedrohung für die Menschheit sein kann? Ja, nein, vielleicht.
Dann wohl vielleicht.
Glaubst du, dass technisch, also dass Maschinen bzw. Androiden ein Bewusstsein entwickeln können?
Vielleicht.
Wie viele Stunden verbringst du an elektronischen Geräten pro Tag?
Aber es ist keine Ja-Nein-Frage.
Es ist keine Ja-Nein-Frage. Ja. Ich glaube, es war irgendwie so 2 Stunden, 3 Stunden, nee, oder irgendwie gar keine Zeit, 2 Stunden, 4 Stunden, mehr.
Mehr.
Mehr? Mehr. Ja, okay. Tatsächlich habe ich auch gesehen, ich habe mir diese Ergebnisse, die konnte man sich dann ja anzeigen lassen in Detroit. Da waren, glaube ich, 80% haben gesagt, mehr als 4 Stunden.
Ja.
Aber es ist natürlich auch ein entsprechendes Klientel, ja. Im Moment spiele ich die ganze Zeit Detroit, also ja, könnte man schon sagen.
Dazu gehört ja alles, ne? Also ich meine, bei der Arbeit sitzt du, also ich glaube, es gibt kaum noch Arbeiten, also gerade so, die jetzt nicht irgendwie Klempner oder Handwerker generell sind, sitzt du halt an einem Schreibtisch vor einem PC. So.
Ja, ja. Das, also es gab noch viele weitere interessante Fragen. Es waren, glaube ich, 10 Fragen insgesamt. Ja, ich habe jetzt die Hälfte aber schon wieder vergessen. Schade, das gibt es bestimmt in den nächsten Tagen online, ja, weil das ist ja jetzt gerade erst rausgekommen. Vielleicht kommen wir da nochmal drauf zurück. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, dass das zeigt auch, dass dieses Thema, das Quantic Dream dieses Thema durchaus ernst nimmt, dass sie die Gelegenheit nutzen und ihren Release mit diesem Spiel verbinden mit so einer Umfrage, wo dann tatsächlich auch viele Daten bei rauskommen. Ja. Also,
was auch immer sie dann damit anfangen wollen.
Weiß ich auch nicht.
Verkaufen.
Was sie dann anfangen wollen. Wahrscheinlich, ja. Aber es ist auf jeden Fall interessant zu sehen. Und man hat natürlich auch die Möglichkeit, wenn man daran teilnimmt, sieht man die Ergebnisse. Und das ist ja auch was Interessantes. Liebe Leute, das war unsere Presseschau-Sendung für Mai 2018. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch auf Apple Podcasts und lasst uns etwas Feedback da. Ihr findet uns auf pixeldiskurs.de. Mittlerweile haben wir auch einen Cookie-Banner, so wie das die neue Datenschutzverordnung auch vorschreibt. Man muss sagen, dieser Cookie-Banner, der verdeckt den Spenden-Button.
Nein.
Also ihr müsst erst, wenn ihr uns mit Spenden unterstützen möchtet, dann müsst ihr erst die Cookies akzeptieren und dann könnt ihr uns Spenden schicken. Außerdem könnt ihr mir eine E-Mail schreiben, simon@pixeldiskurs.de. Ihr findet uns auf Facebook und auf Twitter. Und wenn ihr mögt, dann findet ihr uns auch nächste Woche wieder hier im Podcast.
Gelungener Abschluss.
Bis nächste Woche. Tschüss.